Zeitpolster, der Podcast fürs clevere Älterwerden.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zeitpolster, dem Podcast fürs clevere Älterwerden. Mein Name ist Judith Schneider und heute habe ich Raphael Schönborn, den Geschäftsführer von Promenz, eingeladen. Promenz ist eine Organisation, die mit Menschen mit demenzieller Beeinträchtigung arbeitet und ein Promenz-Verständnismodell entwickelt hat, was ich besonders interessant finde. Demenz gehört ja zu den größten Ängsten des Älterwerdens. Aber was, wenn wir dieses Thema grundlegend missverstehen? Gibt es da Sachen, die wir von den Betroffenen lernen können? Gibt es ganz bestimmt. Herr Schönborn, herzlich willkommen. Sie arbeiten ja täglich mit Menschen mit Demenz. Was verstehen wir Gesunden am häufigsten falsch?
Ich weiß gar nicht, ob es falsch ist. Ich finde, das Verständnis, das weitläufig besteht, ist das medizinische Verständnis. Also, dass Demenz eine Erkrankung ist, dass Demenz ein fortschreitender Abbau geistiger Fähigkeiten ist, dass Demenz die Persönlichkeit stark angreift bis zerstört und die meisten Bilder, die wir von Demenz haben, schreckliche Bilder sind. Also Bilder von der Auflösung, von Menschen, die wir gut kennen, die uns ein Leben lang begleitet haben, die nicht mehr so sind, wie wir sie eben auch ein Leben lang erlebt haben. Und das macht Angst und das erzeugt Schrecken, Abwehr, Furcht und letztlich Stigmatisierung. Und das ist kein Fehler, sondern das ist teils der Erkrankung geschuldet. Nur bringt es die Schwierigkeit mit sich, dass Angst kein guter Ratgeber ist und weder den Betroffenen noch den Angehörigen noch unserem System geholfen ist, wenn wir uns von Angst regieren lassen. Und ein alternatives Verständnis bietet das Verständnis der Betroffenen. Das ist ein Verständnis von Menschen, die mit chronischen Erkrankungen leben. Auch wenn wir uns andere Erkrankungen ansehen, sehen wir, dass sich hier ein anderes Bild zeichnet als das Bild, das wir gemeinhin von den Erkrankungen haben, die ja sehr stark natürlich defizitär sind oder einfach auf die Schwächen und Beeinträchtigungen, die ja natürlich bestehen, ausgerichtet ist. Aber Betroffene müssen halt mal damit leben und denen hilft es relativ wenig, wenn sie sich nur mehr als negativ, nur mehr als Mängel, nur mehr als Schwächen ohne Perspektive. Man muss sich das mal vorstellen, also wenn man sich in die Situation von Betroffenen hineinversetzt und sich dann gewahr wird, dass die Zukunft eine Auslöschung, gibt es auch einen Film dazu, der sich so nennt, von Klaus-Maria Brandrau, wo letztlich ja nicht nur der Ausweg vielleicht ein Selbstmord darstellen soll, wie es in diesem Film dargestellt wird. Das ist zu bitter, das hält man nicht aus, das ist für das Selbst auch gar nicht vereinbar, also für die eigene Identität, wie schafft man es, trotz seiner Demenz ein positives Selbst aufrechtzuerhalten? Und das finde ich auch das Spannendste an der Demenz, weil dass sich das Gehirn abbaut, es ist ja eine Erkrankung, das ist auch unbestritten, das Gehirn verliert an Zellen, an Verbindungen und wenn man es nach dem Tod auch betrachten würde, indem man es obduziert, sieht man, es hat an Gewicht verloren, es ist deutlich verändert, das kann man nicht in Abrede stellen. Aber die Betroffenen müssen für sich eine Perspektive finden und auch aufrechterhalten, die es ihnen erlaubt, damit zu leben. Und deshalb ist diese Perspektive so zentral und notwendig, wenn es um ein Verständnis geht mit Demenz oder, wenn man es schon so will, wenn man sagt, was ist falsch oder fehlerhaft an dem Verständnis, das wir gemeinhin für das Verständnis zum Thema Demenz betrachten.
Und das ist auch der Fokus von Promenz, deshalb eben auf die Betroffenen und was man machen kann, um gut damit zu leben, also für die Angehörigen und für die Betroffenen. Möchten Sie vielleicht kurz erklären, was Sie machen bei Promenz, was es für Angebote gibt?
Ja, Promenz, also den Namen muss man anfänglich immer erklären. Also Demenz bedeutet ohne Geist oder weg vom Geist, und viele Betroffene oder die meisten Betroffenen finden diesen Begriff zutiefst diskriminierend, abwertend. Sie sagen, wir haben noch einen Geist, man kann uns den Geist nicht absprechen und damit können wir uns schon gar nicht identifizieren. Ja, Demenz ist halt aber auch einfach eine Diagnose, und man benötigt auch den Begriff, um sich verstehen zu können. Wenn wir jetzt plötzlich nicht mehr von Demenz reden, wird das Problem auch nicht deswegen sich auflösen. Die Frage ist, wie können wir mehr Akzeptanz erzeugen? Und der Begriff Promens bedeutet für den Geist, und die Betroffenen haben diesen Begriff für sich gewählt, um aufzuzeigen, dass sie eben sehr wohl noch was können, sehr wohl noch was leisten. Und Promens ist eine Organisation, eine Selbsthilfeorganisation für Betroffene, aber auch für Angehörige. Das heißt, wir versuchen, die Perspektiven der Betroffenen und auch der Angehörigen zu verfolgen im Rahmen von Gruppen, also Selbsthilfegruppen, Gesprächsgruppen, wo Betroffene sich untereinander austauschen können. Und wir organisieren und unterstützen das, weil das können Betroffene einfach nicht mehr und Angehörige zumeist auch nicht, weil sie so belastet sind. Und wir sind auch eine Interessensvertretung. Das heißt, wir bemühen uns auch darum, dass Menschen mit Vergesslichkeit oder Demenz und eben auch ihre Angehörigen, ihre Zugehörigen, dass die in der Öffentlichkeit gesehen, gehört und auch mitbestimmen können, obwohl wir davon noch meilenweit davon entfernt sind. Also das ist eben das, was wir anbieten, und Lösung deshalb, weil der Umgang, wenn man die Perspektive der Betroffenen kennt und berücksichtigt, für alle Beteiligten von Vorteil ist.
Mhm. Also wenn man jetzt von der Öffentlichkeit spricht, fällt mir zum Beispiel das Thema demenzfreundliche Gemeinde oder Bezirk ein. Wie weit ist denn das schon fortgeschritten? Es gibt ja schon auch viele positive Entwicklungen in letzter Zeit. Bestimmt werden Sie sagen, es gibt noch viel, viel mehr zu tun. Wie sehen Sie jetzt zum Beispiel diese Initiative?
Das ist elementar wichtig. Also wir wissen mittlerweile auch, dass Demenz eine Herausforderung darstellt, die unsere Gesellschaft in den nächsten 10 bis 20 Jahren sehr stark in Bedrängnis bringen wird. Derzeit schätzen wir, dass es 170.000 Menschen mit Demenz in Österreich gibt. Es ist jetzt schon der Hauptgrund für Pflegebedürftigkeit, also für den Bezug von Pflegegeld ist es die Hauptdiagnose. Wir wissen auch, dass es der Hauptgrund ist, warum Menschen in ein Pflegeheim, in ein Seniorenwohnhaus kommen. Und in den Seniorenwohnhäusern sind 80% der Bewohnerinnen, der Bewohner haben eine Demenz. Häufig nicht diagnostiziert. Also wir wissen auch, dass die wenigsten sich selbst abklären lassen. Die wenigsten Menschen mit Demenz sind fachärztlich abgeklärt. Das heißt, auch hier gibt es einen großen Bedarf und zeigt auch, wie stark das Thema stigmatisiert ist. Also es ist eine der die häufigste degenerative Erkrankung des Gehirns, und niemand will es haben. Und auch die Angehörigen reden nicht darüber. Wir wissen aber auch, dass sich die Anzahl der Betroffenen bis 2050 verdoppeln wird. Und das bringt uns eben in die Bedrängnis, dass die Menschen natürlich auch betreut und gepflegt, die haben ja nicht nur Demenz, was schon schwer genug ist oder anspruchsvoll genug wäre, sie haben ja auch noch andere Erkrankungen. Also wir sprechen hier von hochaltrigen Menschen. Der Hauptgrund, der Hauptrisikofaktor, um eine Demenz zu bekommen, ist das Alter. Das heißt, es hat damit zu tun, dass unsere Gesellschaft generell immer älter wird. Und wenn wir reden von Demenzfreundlichkeit, reden wir ja viel auch von Altersfreundlichkeit, also von Barrierearmheit. Hier geht es um die Technologisierung, die für viele ältere Menschen eine Hürde darstellt und oftmals auch zu Ausschluss führt. Und wir als Gesellschaft haben die Aufgabe, Menschen nicht zu verlieren. Wenn wir sie verlieren, dann steigen wieder Krankheitsrisiken. Und wie können wir es eben auch als Gesellschaft, als Kommune, als Gemeinschaft schaffen, Menschen zu integrieren, auch eben als Teil der Gemeinschaft zu behalten? Wo gibt es Barrieren? Wo gibt es Hindernisse? Und da hat es auch wieder, da geht es sehr viel wieder um das Verständnis. Welches Verständnis haben wir von Demenz? Ist es eine Erkrankung? Haben die Betroffenen ein Problem? Oder ist es vielmehr so etwas wie eine Behinderung, wo wir doch auch das Verständnis haben, Menschen mit Behinderungen sind nicht nur behindert, sondern werden auch behindert. Also da weiß man, jemand, der im Rollstuhl sitzt, braucht eine Rampe, um vielleicht in ein Gasthaus zu kommen. Demenz ist eine unsichtbare Behinderung. Wir sehen es nicht. Und dementsprechend ist es wichtig, hier Wissen aufzubauen aus der Perspektive von Betroffenen, weil nur die uns sagen können, wie wir demenzfreundliche Gemeinschaften letztlich auch bilden können und müssen.
Genau, also die Sensibilisierung ist eigentlich da dann der wichtigste Faktor, oder? Dass Menschen das auch erkennen und wissen, wie sie damit umgehen sollen, wenn jetzt ein Mensch kommt und der vielleicht ein bisschen verwirrt ist, nicht weiß, wo er hin möchte oder einfach in dem Moment sehr vergesslich ist, dass die Beteiligten dann auch wissen, wie sie die Menschen unterstützen können.
Das ist die große Schwierigkeit. Betroffene wollen nicht erkannt werden und wir erkennen sie auch seriöserweise nicht, wenn ich, wo ich doch mich schon lange mit dem Thema beschäftige, mir selbst zuschreiben, täte, ich könnte Personen mit Demenz im öffentlichen Raum erkennen, wäre das sehr vermessen. Also wenn ich jemanden an einer Kasse sehe, ältere Person, auffällig, ja, ist das eine Demenz?
Natürlich.
Das kann ganz viel anderes sein. Eigentlich ist Demenz eine Ausschlussdiagnose und Menschen im Alltag zu diagnostizieren, ist generell problematisch. Passiert nicht selten, aber ist hochgradig problematisch, wenn wir sie ja zugleich pathologisieren. Das heißt, wir können als Gesellschaft nur aufmerksam, wachsam und eben auch bereit sein, Menschen, die womöglich Hilfe benötigen, diese Hilfe auch zukommen zu lassen.
Sie haben ja vorher auch gesagt, dass sehr, sehr viele Fälle nicht diagnostiziert sind. Wie geht es denn denjenigen, die jetzt die Diagnose erhalten, in der Regel, wie geht es den Menschen da, wenn es tatsächlich einmal feststeht, okay, das ist jetzt vielleicht ein Beginn der demenziellen Krankheit?
Ja, also die wenigen, die sich aus eigenem Antrieb selbst abklären lassen, das sind Personen, die natürlich den Verdacht haben, dass mit ihnen etwas nicht stimmt und die offen damit umgehen können oder müssen, weil sie es nicht verdrängen können. So könnte man es auch sehen. Und für die ist es schon so, dass die eine Vermutung haben. Die haben natürlich schon eine Vermutung, dass sie wahrscheinlich eine Demenz haben, kennen vielleicht auch jemanden und das macht ihnen natürlich Angst. Zugleich ist es so, dass eine Abklärung, eine Diagnose Gewissheit bringt und es kann sich ja auch herausstellen, und das ist auch der Punkt, warum man allen nur empfehlen kann, sich abklären zu lassen, weil es kann auch etwas anderes sein. Es ist nicht selten etwas, also in 30% der Fällen ist es etwas, das behandelt werden kann und somit sich auch bessern kann. Und das Schreckliche an der Demenz ist ja bis heute, dass wir noch keine zufriedenstellende medizinische Therapie haben, die den Verlauf stoppen, geschweige denn rückgängig machen könnte. Und auch neue Therapien, die jetzt im letzten Jahr auch auf den Markt kamen, sind auch nicht die große Versprechung, die wir gerne hätten, dass wir den Menschen sagen können, bitte nehmt das Medikament, dann könnt ihr den Verlauf stoppen, dann könnt ihr die Erkrankung aufhalten. Also man kann es bislang einfach nur, wenn überhaupt, abflachen. Und das ist natürlich dann auch nicht die große Motivation zu sagen, ich hole mir jetzt dieses Label, diesen Stempel Demenz, was ja vielfach wie ein Schimpfwort, eine Abwertung gleichbedeutend ist mit du gehörst nicht mehr dazu, du bist nicht mehr so viel wert. Also wenn wir es nur als Diagnose begreifen, ist das Verständnis definitiv zu kurz und bezieht nicht das Verständnis mit ein, dass die Betroffenen uns auch wiedergeben, wie sich das für sie selbst anfühlt. Also eine Betroffene hat mal gesagt, ich fühle mich gar nicht dement. Und man muss sich eben vorstellen, dass Demenz sich schrecklich anfühlt und sie sagt einfach, ja, ich habe schon was, aber ich lebe ja dennoch und es geht mir dennoch gut und ich würde sie darin einfach nur bestätigen und bestärken.
Sie sagen, abflachen kann man den Verlauf vielleicht. Gibt es auch etwas, wie geht das und gibt es auch etwas, was man tun kann, um irgendwie präventiv zu arbeiten?
Also es gibt Hoffnung. Die Frage ist, was gibt Hoffnung? Die Prävention gibt definitiv Hoffnung. Also hier ist es unzweifelhaft, dass die Risikofaktoren, die zu einer Demenz führen, und die weiß man auch, also gegen das Alter kann man natürlich nichts machen. Also je älter man wird, umso höher ist das Risiko, aber man kann den Ausbruch, wenn man so will, nach hinten verschieben. Je gesünder ich lebe, je gesünder ich auch für mein Gehirn lebe, umso später tritt die Demenz auf. Und wenn es mit 83 auftritt, ja, ist es auch schrecklich. Aber dann hatte ich diese gesunden Lebensjahre, insbesondere auch im Alter. Und hier sind ganz ausschlaggebend die Jahre 30, 40, 50, wo man noch was verändern kann oder noch Einfluss nehmen kann. Und es sind so die klassischen Risikofaktoren wie Rauchen, Alkohol, Bewegung, Ernährung, Übergewicht, Diabetes, aber eben auch Cholesterin, Einsamkeit, wissen wir, dass Gift für das Gehirn ist, und auch die psychische Gesundheit ist stark ausschlaggebend. Dann wissen wir auch, dass eben Kopfverletzungen Gefahren mit sich bringen, aber auch Schwerhörigkeit oder eben Sehbeeinträchtigungen sollten unbedingt ausgeglichen werden, weil das Gehirn braucht letztlich Futter. Wenn das Gehirn keine Reize, Eindrücke bekommt, wenn ich mich zurückziehe, wenn ich einfach auch aufgrund von einer Depression mich eben auch vor allem schütze, dann ist das gefährlich für das Gehirn. Also das Gehirn braucht Aktivierung, braucht Lebendigkeit, braucht Neugierde, braucht Einflüsse, braucht Wechselwirkungen, tanzen, aber auch natürlich ein Leben lang neugierig bleiben, Bewegung, also wir wissen, wie wichtig Bewegung ist für das Gehirn. Man sagt jeden Tag mindestens 5.000 bis 7.000 Schritte, aber auch Kraftsport ist insbesondere für ältere Menschen ganz zentral und auch bei für Osteoporose oder gegen die Osteoporose. Und ja, ich sage immer, die beste Vorsorge sind natürlich gesunde oder gute Beziehungen, weil wenn ich mal eine Demenz habe, dann gibt es eben Menschen, die sich hoffentlich dann auch noch weiterhin um mich kümmern, und die Abhängigkeit nimmt ja auch zu und die Qualität der Beziehungen ist dann sehr stark ausschlaggebend. Also wenn ich dann nicht vorgesorgt habe, keine Menschen um mich habe, die sich gut um mich kümmern, ich bin einfach meiner sozialen Umgebung immer mehr ausgeliefert. Mhm.
Wir schauen uns dann noch genauer natürlich die Broschüre, das Verständnismodell von Bowmans an, weil da einfach ganz viele wertvolle Tipps und Informationen drin sind. Jetzt möchte ich noch kurz das Modell von Zeitpolster erklären für alle Hörerinnen und Hörer, die das nicht kennen. Zeitpolster ist nämlich ein Betreuungs- und Vorsorgenetzwerk, also Freiwillige unterstützen Menschen, in der Regel sind das oft ältere Menschen, auch Menschen mit demenzieller Erkrankung sind dabei, aber auch kranke Menschen oder nach einer Operation, alleinerziehende Menschen. Und das Besondere ist, dass die Helfenden die Stunden gut geschrieben bekommen für später, wenn sie selber einmal Hilfe brauchen. Wie lange gibt es denn Bowmans schon und wie weit ist es eigentlich verbreitet? Wo gibt es Bowmans überall, diese Gruppen?
Also ich kann noch hinzufügen, dass Zeitpolster auch eine präventive Maßnahme ist.
Ja,
die ich sehr empfehlen kann.
Gegen Einsamkeit auch, gell? Genau.
Gegen Einsamkeit, danke. Und genau, oder eben auch als Vorsorge. Wie lange gibt es Bowmans schon? Bowmans gibt es schon seit mehr als 10 Jahren und ist ursprünglich eben aus einer Initiative von Reingard Lange entstanden. Das ist die Gründerin, die hat die Idee gehabt oder hat eine wissenschaftliche Arbeit dazu verfasst, was es für eine Wirkung hat, wenn sich Betroffene untereinander austauschen. Und das war der Grundstein für die erste Selbsthilfegruppe von Menschen mit Vergesslichkeit, Demenz in Österreich. Und wir haben Gruppen hauptsächlich in Wien, aber auch in Niederösterreich und tragen dazu bei, dass österreichweit, aber auch darüber hinaus dieses Modell der Selbsthilfe oder eben der Gruppen für Betroffene, aber auch für Angehörige Schule macht. Also auch wenn nicht überall Bowmans draufsteht, versuchen wir anzustoßen, mitzuwirken. Also in Graz gibt es eine Gruppe, die nennt sich Moments, wo der Begriff Promens gar nicht so weit weg ist, die eben auch jetzt eine Gruppe eröffnet haben, wo Betroffene sich austauschen und miteinander verständigen, weil es so wichtig ist, dass es Räume gibt, wo Betroffene miteinander sprechen können. Also das ist einfach die Qualität von Selbsthilfe, dorthin zu kommen, ein Problem zu haben, zu sehen, es gibt auch andere und zu sehen, dass es eben auch Perspektiven gibt, dass es Möglichkeiten zur Bewältigung gibt und dass es auch eine solidarische Gemeinschaft darstellt, dass man sich gegenseitig stützt und auch gemeinsam Anliegen entwickelt, die dann nach außen oder in die Politik oder für die Entwicklung von Angeboten herangezogen werden können. Also wenn wir wollen, dass Betroffene mitbestimmen, mitentscheiden, dann muss die Selbsthilfe weiter ausgebaut und gefördert werden, was sie aber leider nicht tut. Also die Selbsthilfe ist in Österreich nach wie vor ein eigentlich kaum öffentlich finanziertes Gut, weil in Österreich nach wie vor ein Konsenspapier zur Förderung der Selbsthilfe festhält, dass Selbsthilfe in Österreich ehrenamtlich und selbstorganisiert zu erfolgen hat, was gleichbedeutend damit ist, wir geben dafür kein Geld aus oder so gut wie kein Geld. Es gibt nur für kleine Projekte Förderungen, aber nicht für eine Basisfinanzierung. Und ich kann nur immer nur wieder sagen, da lässt die österreichische Gesundheitspolitik ein enormes Potenzial aus. Wenn wir die Betroffenen nicht ins Zentrum stellen mit dem Potenzial der Ressource, der Selbsthilfe, dann ja, und wir dann aber sehen, dass die Leute dann alle im Versorgungsbereich, also sprich in der Pflege, landen, wenn wir das nicht als elementaren Teil der Gesundheitsförderung betrachten, dann ja, haben wir dieses Potenzial verabsäumt und das verabsäumen wir nach wie vor. Und ich kann das immer nur wieder anraten und einmahnen, die Selbsthilfe ins Zentrum zu stellen, Menschen zu mündigen, Akteurinnen ihrer eigenen Gesundheit zu adressieren. Und ja, das kann ich hier noch mit auf den Weg geben.
Also wenn jemand jetzt in einer Region lebt und sagt, bei uns gibt es sowas ja leider überhaupt nicht, die dürfen sich dann an euch wenden und bekommen dann Hilfestellung, wie man so eine Selbsthilfegruppe in der Region aufbaut.
Das ist das Ziel. Es ist auch so, dass wir Online-Angebote oder auch telefonische Angebote, weil es da jetzt niederschwelliger ist, wo sich Menschen bei uns melden können, wo wir sie auch beraten oder wo sie sich auch mit anderen betroffenen Angehörigen austauschen können, wenn es keine regionale Gruppe gibt und wenn es Initiativen gibt, die so eine Gruppe errichten oder aufbauen wollen, dann unterstützen wir sie fachlich, aber auch mit Qualitätsworkshops. Wir bieten monatliche Qualitätsworkshops für Organisationen, für Gruppen an, wo sie sich einfach mit uns, mit anderen Unterstützerinnen, Moderatorinnen, Koordinatorinnen austauschen können dazu, wie man solche Angebote gut errichten, aber auch ja, ausüben, fortführen kann.
Mhm. Ganz im Zentrum Ihrer Arbeit, glaube ich, steht ja dieses Verständnismodell, das auf Ihrer Webseite zu sehen ist, das zusammen mit Betroffenen entwickelt worden ist. Wie ist das entstanden und was kann man darin lesen? Worum geht es genau?
Also es ist insofern neu, also dass es das erste Modell ist, das mit Betroffenen entwickelt wurde oder wo Betroffene letztlich bestimmen, was Demenz ist. Also dass dieses Bild der Demenz nicht immer nur eines ist, das von außen betrachtet und gesehen wird, sondern dass es eben selbstbestimmt wird. Und es ist somit auch ein Beitrag zur österreichischen Demenzstrategie. Also Österreich hat eine bundesweite Strategie mit unterschiedlichen Akteuren, Akteurinnen. Und darin wird auch als primäres Wirkungsziel Selbstbestimmung und soziale Teilhabe verankert oder ist dort verankert und das ist eben konsequenterweise auch diese Forderung, dass auch Demenz, das Verständnis von Demenz kein rein defizitäres, auf die Krankheit bezogenes Verständnis darstellt, sondern dass wir ein Verständnis haben von Demenz als Beeinträchtigung, als Barrieren, als Hindernisse, die auf verschiedenen Ebenen sichtbar werden. Und Betroffene definieren in etwa 5 Bereiche, wo sie Beeinträchtigungen erleben. Der klassische Bereich, den wir alle kennen, wenn es um Demenz geht, ist dieser geistige, kognitive Bereich, wo Betroffene sagen, ich vergesse ständig was, mein Gehirn ist wie ein Nudelsieb, da bleiben nur mehr die großen Brocken hängen. Oder ja, ich fühle irgendwie so eine Umnachtung, eine geistige, also Konzentrationsschwierigkeiten, ich gehe in einen anderen Raum und weiß nicht mehr, was ich wollte. Also solche klassischen Aspekte lassen sich hier finden. Und dann gibt es auch den physischen oder körperlichen Bereich, dass sie uns sagen, dass sie körperlich beeinträchtigt sind, dass sie Gleichgewichtsstörungen haben, Koordinationsstörungen haben, dass nicht mehr so viel Kraft da ist wie früher. Also dieser Bereich wird oftmals nicht gesehen. Und es gibt bestimmte Demenzformen wie die Parkinson-Demenz oder die Lewy-Körperchen, Demenz, wo das sehr stark auch ausschlaggebend ist, aber später natürlich im fortgeschrittenen Verlauf die ganze Selbstständigkeit fällt da auch hinein, dass man halt zusehends Unterstützung braucht, auch für körperliche Tätigkeiten. Und dann kommt der emotionale oder der Bereich der Gefühle, dass die Gefühle durch die Demenz sehr stark beeinträchtigt werden, weil eine Verunsicherung daraus resultiert. Ich glaube überhaupt, dass das das erste Symptom oder Anzeichen bei Betroffenen ist, dass sie sich einfach nicht mehr sicher fühlen in sich selbst. Also wenn der eigene Geist nicht mehr so funktioniert, wie man das ein Leben lang gekannt hat, dann führt das zu einer massiven Irritation und Verunsicherung. Oder aber auch, dass sie sich einfach minderwertig fühlen, dass sie sich irgendwie nicht mehr so zugehörig fühlen. Und das hängt natürlich auch alles zusammen. Der soziale Bereich, die nächste Ebene, die ist sehr stark ausschlaggebend. Das ist auch einer der Hauptbereiche, der ja auch veränderbar wäre. Das ist auch so das, was Betroffene oftmals als besonders verletzend empfinden, dass sie nicht mehr vollwertig betrachtet werden, dass mit ihnen nicht mehr auf Augenhöhe umgegangen wird, dass wir in Unterrichten oder Fortbildungen darauf hinweisen müssen, dass man Menschen mit Demenz noch wie Menschen behandeln soll, was ja doch selbstverständlich ist und auch ja eigentlich passiert. Also das ist so der Bereich, der von Betroffenen auch rückgemeldet wird. Also man traut einem gar nichts mehr zu oder man traut einem alles zu. Also man wird aus dem Vertrauensgrundsatz auch ausgenommen oder erst gar nicht mehr mit hineinbezogen oder dass andere über einen in der eigenen Anwesenheit sprechen. Das erscheint einem total paradox, aber passiert immer wieder. Und man muss natürlich auch verstehen, warum das passiert. Also es gibt dann eben auch den strukturellen Bereich, der ist ein bisschen am schwierigsten zu verstehen, aber das sind einfach die Umstände, in denen Demenz besteht, die Rahmenbedingungen. Also welche politischen Grundsätze haben wir? Wie schauen die Strukturen in Krankenhäusern aus? Welche Finanzierungssysteme haben wir? Also welche Politik zum Thema Demenz besteht? Und da sehen wir, dass es hier auch viele Hindernisse gibt, zum Beispiel der Begriff Demenz, dass der so, oder die Stigmatisierung in der Gesellschaft, dass die ja sich nicht nur auf die Betroffenen, sondern auch auf die Angehörigen oder auch alle, die mit Demenz zusammenarbeiten, auswirkt.
Und in der Broschüre, wir geben natürlich den Link auch wieder in die Shownotes, sind ja auch ganz konkrete Tipps drin für die Betroffenen selbst, aber auch für die Angehörigen und für die Öffentlichkeit. Ich glaube, ich habe gesehen, auch für Journalistinnen und Journalisten. Was sind denn so Tipps jetzt vielleicht? Fokussieren wir uns mal auf die Angehörigen, die vielleicht am ehesten auch diesen Podcast hören. Welche wichtigsten Tipps möchten Sie denen gerne mitgeben?
Ja, also einer der wesentlichen Tipps ist immer, dass es nicht gut ist, wenn man Betroffene permanent mit ihren Defiziten konfrontiert. Also sprich, sie auf ihre Schwächen, auf ihre Mängel aufmerksam macht. Das ist in mehrfacher Hinsicht schwierig. Also man könnte das auch so ein bisschen mit schwarzer Pädagogik vergleichen, wo man auch immer eher das Negative hervorgestellt hat. Aber bei Betroffenen, die kommen einfach sehr stark in Bedrängnis, dass sie ja ohnehin schon merken, dass sie nicht mehr so wie früher, also dass ihr selbst ihre Fähigkeiten ja abnehmen. Und wenn man sie dann zusätzlich noch auf diese Schwächen aufmerksam macht, dann ist das für ihr selbst, für ihren Selbstwert giftig. Mhm. Das, und es ist dann auch problematisch für das Zusammenleben oder die Interaktionen. Daraus resultieren auch ganz viele Konflikte, weil die Betroffenen sich dann wehren. Ich habe schon gesagt, die meisten Betroffenen haben keine Krankheitseinsicht. Also das heißt, sie sehen sich selbst nicht als krank und versuchen sogar abzuwehren, dass sie eine Demenz haben. Also sie versuchen weiterhin als normal zu gelten und wollen nicht als Demenzpatienten betrachtet und gesehen werden und versuchen auch so zu tun, als wäre das nicht so, weil sie sich schützen. Das ist ein Schutzmechanismus und gegen Schutzmechanismen zu arbeiten, führt in der Regel zur Aggression oder zur totalen Resignation. Und beides ist ungünstig.
Also nicht zu sagen, das habe ich dir jetzt schon dreimal erzählt, zum Beispiel. Und auch wahrscheinlich mal nachzufragen, gibt es irgendwas, was dir fehlt, was ich für dich tun kann? Oder ich glaube, ich habe auch gesehen, dass man Strukturen schafft in den Alltag. Oder was gibt es noch für Dinge, was Angehörige machen können für
die Betroffenen. Letztlich bauen diese Handlungsempfehlungen auf den Aussagen von Betroffenen. Mhm. Also quasi haben sie sich die daraus ergeben. Und es geht natürlich auch darum, dass Routinen hilfreich sein können oder eben auch Erinnerungshilfen, Kalender, Notizzettel, also Systeme zu kreieren, wie die eigene Merkfähigkeit auch letztlich kompensiert werden kann, also das kompensiert werden kann, was man selbst nicht mehr kann. Und wie kann man hier Systeme entwickeln und aufbauen, die Halt geben, die Erinnerung schenken, zugleich aber nicht beschämen. Das ist ja so die Kunst. Also wie kann ich dir sagen, du brauchst jetzt aber schon jemanden, der dir bei der Körperpflege hilft. Und da muss jetzt aber schon jemand kommen, der Unterstützung leistet und dass die Betroffenen, obwohl sie sagen, ich habe ja gar kein Problem, es geht mir ja total gut und du wirst mir jetzt sagen, ich brauche jemanden, der bei der Intimpflege hilft, das ist ja fast nicht zusammenzubringen und wie kann man dorthin kommen? Also zu Angehörigen sagen wir, dass es wichtig ist, Beratung, Unterstützung, Austausch in Anspruch zu nehmen, weil niemand hat den Umgang mit Menschen mit Demenz gelernt. Und auch wenn man es auf einer Wissensebene begreift, braucht man Möglichkeiten zum Austausch, um eben sich zu entlasten. Aber nicht nur Entlastung, indem man es jemandem anderen mitteilen kann, sondern man braucht praktische Entlastung. Also man braucht Menschen, die einen dabei unterstützen, sei es jetzt im familiären, im Freundeskreis, aber auch professionelle Unterstützung. Und sonst steigt einfach der Druck, die Überlastung und die Überforderung und dann führt das wieder zu ungünstigen, um es mal gelinde zu sagen, Verhältnissen.
Wann ist denn so die Linie zwischen jetzt Unterstützung von Menschen mit Demenz und wann ist es vielleicht sogar schon Bevormundung? Also gibt es da vielleicht irgendwelche
ich
Tipps?
Ich glaube auch, natürlich sage ich, dass es wichtig ist, möglichst die Selbstbestimmung und die Wünsche von Betroffenen zu berücksichtigen. Man muss aber auch verstehen, dass Betroffene in der Regel keine Veränderungen mehr wünschen oder selbst artikulieren werden. Und geht das so weit, dass es auch gegen ihre eigenen Interessen schon wirkt und dementsprechend ist es ja auch oft so, dass die Angehörigen das System, das die Betroffenen haben, aufrechterhalten. Also wenn die Angehörigen schon alles machen und aus Rücksicht vor den Betroffenen zum Beispiel keine Unterstützung in Anspruch nehmen, dann sage ich, das kann der Betroffene nicht mehr entscheiden. Das können nur sie entscheiden, weil wenn nicht sie alles für ihn tun, dann bricht das System ohnehin zusammen und wenn sie sich nicht Hilfe nehmen, dann bricht das System so oder so zusammen. Oder es ist auch nicht gut für die Betroffenen, wenn sie ständig gestresst, überfordert, wenn es ihnen selbst nicht mehr gut geht. Das heißt, diese Entscheidung, dann Unterstützung in Anspruch zu nehmen, kann der Betroffene, wenn es soweit ist, nicht mehr selbst treffen. Die können das kognitiv auch nicht mehr auf die Reihe bringen. Das heißt, auch das müssen wir verstehen, dass diese gut gemeinte Selbstbestimmung Grenzen hat.
Und in den Gruppen, die sie anbieten für die Betroffenen, da sind diese Gruppen angeleitet, tauschen sich die Menschen einfach aus. Was passiert da?
Also die Menschen mit Vergesslichkeit, also wir haben Parallelgruppen, auf der einen Seite für die Angehörigen und auf der anderen Seite für Menschen mit Vergesslichkeit, und die trennen wir auch strikt. Das heißt, die kommen gemeinsam, dann gehen die Angehörigen in die Angehörigengruppe und die Betroffenen gehen in die Betroffenengruppe. Und das ist auch ganz wichtig, weil einfach die Perspektiven unterschiedlich sind. Also Angehörige reden natürlich darüber, wie schrecklich Demenz ist, wie furchtbar das ist, wie belastend das ist, was die nicht irgendwie ständig alles für Dinge tun, die das Leben erschweren, und das vor Betroffenen auszubreiten, kann man sich vorstellen, dass das nicht sein darf oder nicht sein sollte. Und Betroffene kommen dorthin und berichten, wie es ihnen geht. Also wir fragen immer, wie geht's dir? Also wir sind auch in den Gruppen bei du. Wie kommst du zurecht im Alltag? Gibt es Themen, die dich beschäftigen? Wir unterstützen, wir anerkennen, wir bestätigen eigene Ressourcen, Stärken, Geschichten, Erinnerungen, versuchen, den Austausch zwischen den Teilnehmenden zu fördern, zu stärken. Also die Anteilnahme, die Betroffene sich untereinander für unterschiedliche Lebensereignisse oder eben auch Vergesslichkeit für Abklärung, Diagnose schenken, ist so tragend und eben auch für das eigene Selbst erhaltend.
Also dieses Zusammenkommen wird als sehr wertvoll empfunden von den Betroffenen jetzt mit Vergesslichkeit. Auch sollte sowas vielleicht öfter organisiert werden. Es gibt, glaube ich, schon auch über die Caritas oder andere Organisationen auch so Art Erzählcafés. Ist das,
genau,
die sind auch für demenzerkrankte Personen, glaube ich, gell?
Nicht nur. Ja, also es gibt auch so dieses Format Erzählcafé, das ja ein ganz schönes Format ist, wo es darum geht, dass man einfach über die eigene Lebensgeschichte berichten kann. Also hier geht es ja viel um Identität, wie konstruiert sich Identität, und auch bei Menschen mit Demenz konstruiert sich Identität, also auch die Selbstkonstruktion von Identität basiert sehr viel über Erzählung, über verschiedene Narrative, die auch der Person selbst helfen, ihr selbst zu fassen, aber auch für andere interessant sein kann. Also man bekommt auch Aufmerksamkeit, man bekommt eben auch Anerkennung für die eigene Identität, und für die Identität ist das immens wichtig, also dass andere mich ja auch noch sehen, bestätigen. Ich kann mich noch so sehr als den tollen Hecht empfinden, wenn alle anderen um mich herum sagen, du bist blöd, du bist alt, du bist schier.
Was gibt es denn, gibt es vielleicht jetzt, sind wir schon relativ am Ende angelangt, vielleicht irgendetwas, was Sie noch loswerden möchten, was in der Gesellschaft verändert werden sollte oder was man eben machen kann, um Betroffene in der Gesellschaft gut zu unterstützen? Gibt es da noch irgendetwas, was wir noch nicht angesprochen haben?
Also der wesentliche Faktor ist Akzeptanz. Also es ist die Akzeptanz zur Demenz eine geringe. Das lässt sich an der Diagnoserate messen, also indem die Diagnoserate nach wie vor so gering ist und indem sich Betroffene selbst noch nicht abklären lassen, ist auch deutlich, dass die Akzeptanz zur Demenz noch, ich sage jetzt mal, dass es da noch Luft nach oben gibt. Und die Frage ist dann, wie können wir Akzeptanz stärken? Und da ist es so, dass Selbsthilfegruppen von Betroffenen oder auch für Angehörige der Motor sind. Und dieser Motor stockt. Eine Zeit lang hat man das als ganz toll empfunden. Da dachte man sich, Selbsthilfe ist was Schönes, was Gutes. Das versuchen wir jetzt ein bisschen zu fördern. Und dann geht der Trend wieder ein Stück weit verloren und dann ist das rückläufig. Und das sollte und kann nicht sein. Also wir merken auch, dass die Rechte für Menschen mit Demenz über die Selbsthilfe nie gesichert sind. Also es ist ein ständiges Laufen, es ist ein ständiges Kämpfen, es ist ein ständiges Behaupten gegen andere Leistungen, die Versorgung. Also Versorgung, da wird wahnsinnig viel Geld ausgegeben, ist auch wichtig, aber alles, was wir früher schon leisten, also Selbsthilfe auch als Prävention, als Gesunderhaltung, als Gesundheitsförderung zu verstehen und das zu fördern und so, dass es auch den Namen verdient, das wäre mein dringender Appell an die Politik.
Vielen Dank. Dann hoffe ich auch natürlich, dass sich da in Zukunft noch ganz, ganz viel tun wird. Vielen Dank für das schöne Gespräch. Jetzt gibt es noch die letzte Frage, die wir allen unseren Gesprächspartnern immer stellen. Was zählt im Leben?
Wow, auf die Frage hätte ich mich gern vorbereitet. Was zählt im Leben? Also ich bin nicht die allwissende Müllhalde, ich kann es nur für mich selbst beantworten. Und hier ist es so, dass im Leben mit sich selbst gut auskommen und natürlich auch mit den Menschen um einen herum letztlich eines der wichtigsten oder wenn nicht das Wichtigste ist.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Der Podcast gefällt Ihnen? Wir freuen uns, wenn Sie diesen zum Beispiel auf Social Media teilen und anderen davon erzählen. Sie haben Interesse, selbst auch anderen zu helfen und dabei für sich vorzusorgen? Bei Zeitpolster sind Sie richtig. Sie können helfen, eine Gruppe gründen oder mit anderen organisieren. Sie können uns auch finanziell mit einer Spende unterstützen, damit wir möglichst vielen Menschen helfen können. Danke, dass Sie helfen.